MDR Kultur. Unter Büchern.
Und hier heißt es heute: Von Meuselwitz in die Welt. Wolfgang Hilbig zum 80. Geburtstag. Willkommen zu dieser Stunde, sagt Ellen Schweder. Wir steigen ein mit Musik von Amy MacDonald.
Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight. And the people, they were dancing to the music vibe. And the boys, just the girls with the curls in their hair. While they shout to men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Or where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four. And you're waiting outside Jim's front door. But nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riger and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? In the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life.
Stelle, wo sich Thüringen und Sachsen berühren. In Meuselwitz wurde am 31. August 1941 der spätere Schriftsteller Wolfgang Hilbig geboren. Wolfgang Hilbig, ein Name, der fallen muss, wo immer heute von der Nachkriegsliteratur der Ostdeutschen erzählt wird. Wolfgang Hilbig, ein Mann, den wir in dieser Stunde feiern wollen. Es gehört zu den ganz großen Rätseln, vielleicht Wundern seiner Biografie, wie der aus einfachsten proletarischen Verhältnissen stammende sich selbst zum Dichter formte und in seinen Versen an bestimmte große Epochen der Weltliteratur anknüpfte. Hilbig war in gewisser Weise auch ein Arbeiter mit überragendem künstlerischen Talent, bei dem es besonders interessant ist, spannend, eine Spannung, dass er dieses Talent nie ganz der Ideologie des Arbeiter- und Bauernstaates unterordnete. Mit seinem Biografen Michael Opitz folgen wir gleich seinem Lebensweg nach Leipzig, Berlin und schließlich in die Bundesrepublik. Wir hören Ausschnitte aus Wolfgang Hilbigs Werk. Wir sprechen mit Wilhelm Bartsch, dem Dichter, über Wolfgang Hilbigs Vermächtnis. Und wir erforschen, wie sich heute an ihn erinnern lässt, welche Art der Auseinandersetzung auch sein Werk heute erfordert. Willkommen zu diesem MDR-Kulturspezial.
You could see me bending, I was just about to break. On my lonely road to Jericho, suffering in silence, carrying all the weight, was never going to get to where I had to go. I was dying for a drink of water, but I was just too proud to ask. When you came along, you filled my glass. No fun doing it on your own. Each of us is just a drop.
together where I know. No fun doing it all alone. Each of us is just a drop.
Yeah, yeah.
Each of us is just a drop. Wanna make the difference, but you don't know where to start. And any gift you give is still not enough.
No.
Don't underestimate the power of one hand. That's all it takes. Hold a loving cup. And if you're down for a drink of water, but you're just too proud to ask, well, let me be the one to fill your glass. No fun doing it on your own. Each of us is just a drop. Together we're an ocean. No fun doing it all alone. Each of us is just a drop. Yeah, 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 yeah. Just a drop. Together we're an ocean. No fun doing it all alone. Each of us is just a drop. Each of us is just a drop.
Wolfgang Hilbig gilt als einer der großen Dichter der Ostdeutschen und er ist einer, der sich bis heute nicht so recht eingemeinden lässt, weshalb er auch vielleicht immer wieder inspiriert, auch jüngere Lyrikliebende und Lyrikschaffende. Geboren wurde Hilbig am 31. August 1941 in Meuselwitz in Thüringen. Aufgewachsen ist er dann in einer vom Krieg und von der Industrie versehrten Landschaft, von der er auch erzählt in vielen seiner Texte, auf die kommen wir. 1979 zum Beispiel erschien Hilbigs erster Gedichtband Abwesenheit, verlegt damals in der Bundesrepublik, 1983 dann bei Reclam Leipzig, der inzwischen legendäre Band Stimme, Stimme. Es hat dann nur noch 2 Jahre gedauert, dann verließ Hilbig die DDR mit einem Reisevisum nach Westdeutschland, lebte zunächst in Hanau, dann in Nürnberg und in den mehr als 2 Dekaden, die folgten, wurde er mit dem Büchnerpreis und mit vielen anderen Literaturpreisen geehrt. 2007 dann ist Wolfgang Hilbig in Berlin gestorben. Und ich bin jetzt zum Gespräch über das Leben dieses Dichters verabredet mit Michael Opitz. Er hat eine Biografie über Wolfgang Hilbig geschrieben, die 2017, 10 Jahre nach seinem Tod, bei S. Fischer erschienen ist. Michael Opitz, guten Tag und willkommen.
Guten Tag.
Herr Opitz, wenn immer wieder von dieser Sonderstellung gesprochen wird, die Wolfgang Hilbig in der DDR und dann auch in der gesamten Gegenwartsliteratur innehatte, was genau ist damit gemeint?
Hilbig war ein außergewöhnlicher Schriftsteller und das Außergewöhnliche dieses Autors ist in Verbindung zu bringen mit seiner literarischen Bedeutung. Hilbig hat sprachlich formvollendete Texte geschrieben und das hat ihm eine besondere Stellung innerhalb der deutschsprachigen Literatur eingebracht. Er ist ganz früh von den Kollegen mit verschiedensten Autoren verglichen worden. Franz Fühmann hat ihn in Verbindung gebracht mit Rimbaud und mit Novalis. Stefan Hamlin hat, als er die ersten literarischen Texte, Gedichte von Wolfgang Hilbig gelesen hat, gesagt, das ist das außergewöhnlichste Talent, das mir in den letzten Jahrzehnten begegnet ist. Und der Lyriker Harald Hartung hat ihn mit Georg Trakl verglichen. Also er hat wirklich alle, die ihn kennengelernt haben, seine literarischen Texte kennengelernt haben, immer wieder zu Begeisterungen gebracht und zu Vergleichen inspiriert mit den ganz Großen der Literatur. Er hat, um das nochmal vielleicht einzubringen, er hat aber auch eine Sonderstellung insofern gehabt, dass er in der DDR, in der er gelebt und geschrieben hat, lange Zeit abwesend gewesen ist, abwesend insofern, dass die DDR seine Texte nicht verlegt hat und sein Lyrikdebütband Abwesenheit, das Buch, das Sie bereits erwähnt haben, eben nur in der Bundesrepublik erscheinen konnte. Und das hat dazu geführt, dass er so ein bisschen einen Nimbus des Außergewöhnlichen hatte, den man aber in der DDR eigentlich nicht so gerne als Autor gesehen hat.
In Ihrem Buch beschreiben Sie die verschiedenen Stationen dieses Lyrikerlebens, und das ist eben diese Nachkriegskindheit im thüringischen Meuselwitz und später dann das Leben in Leipzig, in Ost-Berlin ab 85, Westdeutschland. Was würden Sie denn sagen, ab wann und unter welchen Bedingungen das Schreiben für Hilbig zum Urgrund seiner Existenz geworden ist?
Hilbig hat ja sehr früh angefangen zu schreiben, also schon in der Schule als Kind, und er hat das beibehalten. Er hat dann als Jugendlicher weitergeschrieben, literarische Texte immer wieder, hat es ihn zum Schreiben gebracht, und er ist dann, um weiter schreiben zu können, nachdem er eine Ausbildung als Bohrwerksdreher hinter sich gebracht hat, Heizer geworden. Das ist ja eigentlich ein Abstieg, ne? Er war Facharbeiter und ist dann aber freiwillig in den Heizungskeller gegangen, weil er dort mehr Zeit zum Schreiben hatte. Also immer wenn er den Kohleofen nicht mit Kohle bestücken musste, dann hat er sich an den Tisch gesetzt und seine literarischen Texte geschrieben. Und ich glaube, man kann daraus sehen, dass das Schreiben für ihn eine unbedingte Notwendigkeit gewesen ist, also wirklich der Urgrund seines Daseins. Also Hilbig hat mal gesagt, er hatte Leben nicht gelernt, aber er hat auf jeden Fall gelernt zu schreiben, und das Schreiben wurde seine hauptberufliche Existenz, nachdem er 1980 freiberuflicher Autor wurde.
Dann kann man aber gar nicht so sagen, es ist ein zum Dichter gewordener Arbeiter gewesen, dieser Wolfgang Hilbig, sondern man kann durchaus auch umgekehrt sagen, ein zum Arbeiter gewordener Dichter?
Er ist ja immer wieder mit diesem Begriff Arbeiter-Schriftsteller in Verbindung gebracht worden, besonders vom westdeutschen Feuilleton, und das hat ihm unglaublich missfallen. Also er wollte nicht auf diese Herkunft reduziert werden. Er ist als Arbeiter zum Schriftsteller geworden oder wirklich als Schriftsteller Arbeiter gewesen, so könnte man es vielleicht sagen. Das hat seine Existenz ausgemacht, eine Doppelexistenz, die er über viele Jahre ja geführt hat, eben bis 1980, sowohl geschrieben als auch nebenbei eben immer gearbeitet.
Und das führte auch zu einer faszinierenden politischen Biografie, denn in der DDR war Hilbig weder Mitläufer noch exemplarischer Dissident. Was war er denn?
Also, ich weiß nicht, ob wir das so stehen lassen können. Er war kein exemplarischer Dissident. Er galt für die DDR-Offiziellen als feindlich negativer Autor. Das kann man aus den Unterlagen der Staatssicherheit entnehmen, die Hilbig überwacht hat. Also er war da schon jedenfalls ein operativer Vorgang. Man hat ihn überwacht und bewacht. Und insofern hat er diese besondere politische Stellung in der DDR gehabt, und diese vielen Querelen, die es immer wieder gab um die Veröffentlichung seiner literarischen Texte, die hat es gegeben, das lässt sich nachweisen. Ich habe gerade in der Neuen Rundschau also einen Band herausgegeben mit Briefen Wolfgang Hilbigs an DDR-Ministerien, Minister und Behörden. Und da kann man von 1978 bis 1988 sehr gut sehen, wie Hilbig immer wieder im Clinch mit den DDR-Ministerien gelegen hat, um seine literarischen Texte an die Öffentlichkeit bringen zu können.
Hilbig ist 2007 gestorben. 10 Jahre später ist die von Ihnen verfasste Biografie erschienen. Auf welche Dokumente, auf welche Quellen, welche persönlichen Berichte über Hilbig haben Sie sich denn da vor allem gestützt?
Ich habe früh damit angefangen, eigentlich die Zeitgenossen zu befragen, die Hilbig kannten, habe mit seiner Mutter gesprochen und dabei gemerkt, dass das Erinnern nicht so ganz eine ganz verlässliche Quelle für eine Biografie ist. Ich habe diese Gespräche genutzt, aber ich habe sehr viel stärker mir dann gesagt, ich will das Leben Wolfgang Hilbigs aus den literarischen Texten, also aus seinen eigenen literarischen Texten, deuten und erklären. Und ich habe dazu als eine der ganz wichtigen Quellen das Wolfgang Hilbig-Archiv der Akademie der Künste, in der sein künstlerischer und literarischer Nachlass liegt, als die entscheidende, für mich wichtige Quelle verstanden und aus dieser Quelle heraus also auch die Biografie konstituiert und dann geschrieben.
Nun also dieser neue Band mit den Briefen. Gibt es eigentlich, Herr Opitz, auch noch biografische Abschnitte bei Hilbig, die Sie trotz aller Nachforschungen nicht vollends ergründen konnten?
Ich habe diese Biografie ganz bewusst eine Biografie genannt und nicht die Biografie. Und das ist der Tatsache geschuldet, dass es immer doch natürlich ein durchaus auch subjektiver Zugang zu diesem Leben eines Autors ist. Ich glaube, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen die Möglichkeiten und Quellen genutzt, die mir zur Verfügung standen. Ich weiß aber angesichts der Briefe, die ich eben jetzt auch nochmal veröffentlicht habe an die DDR-Ministerien, dass es unglaublich viele Briefe von Wolfgang Kilbich noch gibt. Beispielsweise die Briefe, die er an Natascha Wodin geschrieben hat, der Frau, mit der er verheiratet gewesen ist, die liegen im Vorlass von Natascha Wodin in der Akademie der Künste. Und wenn man diese ganzen Briefe, die Hilbig geschrieben hat, er war ein außergewöhnlich vielseitiger Briefschreiber, wenn man diese ganzen Briefe einmal zur Kenntnis nehmen wird, dann werden sich daraus ganz neue Gesichtspunkte noch ergeben, die ich in meiner Biografie gar nicht erfassen konnte. Hm.
Veröffentlicht ist das Werk. Wolfgang Hilbig hat Gedichtbände, Erzählungen und Romane hinterlassen. Vielleicht die Frage noch, Michael Opitz, welches Werk gehört unbedingt in eine Bibliothek der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur?
Ich will es vielleicht so machen. Also ich würde sagen, ich nenne ein Werk, ein lyrisches, eine Erzählung und einen Roman, weil ich glaube, auf diesen drei Gebieten ist Hilbig ein ganz besonders außergewöhnlicher Schriftsteller gewesen. Von den Gedichtbänden, den ersten, den Debütband Abwesenheit, sollte man unbedingt lesen. Von den längeren Erzählungen, glaube ich, ist das wirklich entscheidende und wichtige Werk Alte Abdeckerei. Und von den drei Romanen, die Wolfgang Kilbig geschrieben hat, würde ich immer wieder zum Provisorium greifen.
Und die Sekundärliteratur hat Michael Opitz geliefert. Wolfgang Hilbig, eine Biografie, ist bei S. Fischer erschienen. Vielen Dank fürs Gespräch hier bei MDR Kultur, Herr Opitz.
Gern.
It ain't no jive, I was burning alive whenever you walked in the room. It happened so quickly, I was feeling so sickly, like a lover who lost his muse. The shark's in the tank, all the man in the bank, he wants my money to loan. I can't understand what the hell is his plan, I ain't even got a home. Holes in her feet, looks through the eyes of a clown. She don't look amazed, she's feeling kind of sad, so I just walk around. I reassess, she's down on her luck, she's reading a book of her lies. I don't know when I'll be coming home, baby, but I sure sympathize, can sympathize. Can't sympathize. Angels spread their wings on all the dirty things that you do.
MDR Kultur mit einem Spezial zum Dichter Wolfgang Hilbig an diesem 31. August, seinem 80. Geburtstag. Und von Wolfgang Hilbig sprechen, das heißt auch von einer sehr markanten Erscheinung und Persönlichkeit zu sprechen. Wer jemals Lesungen von Wolfgang Hilbig erlebt hat, der wird das nicht vergessen haben. Diese so bildstarken, rhythmisch durchkomponierten Texte und dazu Hilbigs proletarisch eingefärbtes Sächsisch, seine im freien Gespräch oft unbeholfenen Sätze. Hilbig, das war ihm anzumerken, der wollte und er konnte nie der beflissene Dichter sein, der durch den Literaturbetrieb tänzelt. Hier eine Probe von Wolfgang Hilbigs Vortragsstil. Wir hören das Gedicht H, Selbstporträt von hinten. Es stammt aus den 80er Jahren, die Aufzeichnung der Lesung etwa aus dem Jahr 2000.
H, Selbstporträt von hinten. Die Hand im Haar, so hockt er, ruhlos am Tisch und ahnt nicht, dass die Herbstnacht die Luft an seinem Nacken dunkel färbt. Er sitzt auf dem Sprung, er sagt, ich bin solitär und müde bin, ich bin mir selbst entflohen. So hockt er am Tisch, der Fremde, wenn ich allein im Zimmer bin. Man sieht nicht sein Gesicht. Was wartet er, gekrümmt zur Kralle? harrt er des blauen Hauchs, der ihn belebte, dem Mond des Lichters schwächer in die kalten Haine hängt. Die Tage gingen schnell, glaubt er, davonzufahren auf dem Stuhl. Längst hält ein Herbst mit kaltem Haar sein hastiges Gebein verhangen. Er schwimmt in 100 Jahren Schlaf, er ahnt nicht, dass er selber herbstet, vergangen ist, was er vergaß. Der Herbst steht Kopf, der Herbst verhöhnt ihn, er merkt es nicht, er merkt nicht, dass sein Atem hecheln, dem Atemlosen fehlt, der Hände ringend, ruhlos durch die Haine rennt und der so oft ihn rief. Verkrallt hockt seine Hand im Haar, das nicht mehr mit ihm denken will, zum Schreien seltsam trüben draußen die Sterne die Nacht ein.
Dichter. So heißt es also oft über Wolfgang Hilbig. Aber dann weiter, der Arbeiterdichter, der die Welten der ostdeutschen Arbeiter fern aller Ideologie beschrieb. Bis heute wird das über Wolfgang Hilbig gesagt. Tatsächlich war es ja so, dass die Darstellung des proletarischen Alltags eine Aufgabe war, die an die Künstler in der DDR und in anderen sozialistischen Ländern immer wieder herangetragen wurde. Manche beschrieben plakativ und ganz linientreu, manche hatten so eine heimliche Ironie, manche machten es poetisch und gebrochen wie Hilbig. Für dieses MDR-Kulturspezial hat Filmkenner Thomas Hartmann sich mal einige Filmproduktionen aus den Jahren der DDR angeschaut und ist in diesen DEFA-Produktionen dem Bild des Arbeiters nachgegangen.
Meine Hand für mein Produkt. Ein Spruch aus DDR-Tagen. Ein Slogan, der suggerieren sollte, dass der Einzelne verantwortlich ist für die Arbeit, die er abliefert. Allerdings, wer will schon mit seiner Hand für ein Resultat einstehen, wenn die Rahmenbedingungen so sind, wie sie in dem DEFA-Film Berlin um die Ecke Mitte der 60er Jahre geschildert werden?
Wenn ich 16 mm Muttern brauche, dann gibt's sie nicht. Der Betrieb mit 2000 Mann und keine 16er Muttern. Also kriege ich auf dem Hof einen Schott rum. Oder wir drehen sie selber. Wie sollen wir da hochkommen?
Erwin Gerschoneks fatalistisch anmutende Beschreibung eines unproduktiven Ärgernisses bekommen DDR-Bürger erst mit riesiger Verspätung zu sehen. Berlin um die Ecke verschwindet nach dem berüchtigten 11. ZK-Plenum vom Dezember 1965 mit anderen DEFA-Filmen im Giftschrank und wird erst nach dem Mauerfall präsentiert. Jedoch, Filme, die regulär im Kino starten, schildern die Situation in den Industriebetrieben der DDR durchaus ähnlich. Ständig fehlt etwas. Wichtige Arbeitsbereiche, Maschinen, Material. Und wenn Material da ist, taugt es nichts, wie in Zeit zu leben von 1969.
Eine Sauerei und solches Material zu liefern. 15.000 Mark im Eimer. Warum? Man sagt, das Material streut so.
Und was sagt die Analyse des Materials?
Haben wir nicht.
Wozu ist denn das Labor da?
DEFA-Regisseure, die sich des Produktionsalltags in der DDR annehmen, betreten durchaus ein schwieriges Feld. Denn sie müssen im Blick haben, wie tief sie schürfen dürfen. Die Produktionsweise grundsätzlich in Frage stellen, verbietet sich, denn das bedeutete, die sozialistische Gesellschaft an sich zu bezweifeln. Die Regisseure knöpfen sich Dinge wie Materialengpässe vor, untaugliche Vorgesetzte, Pläne, die nur auf dem Papier erfüllt werden, oder die Menschen und ihre Arbeitsmoral. So handhaben die Frauen einer Brigade in Alle meine Mädchen von 1980 die Arbeitszeiten nach eigenen Spielregeln.
Mittagspause von allen um 7 Minuten überzogen. Susi, vorerst dann 7 Mal auf Toilette, 10 Minuten. Jetzt sind 70 Minuten.
Ich hatte Durchfall.
Noch komm, Mensch, deine Scheißerei kenne ich, ja? Ella, 3 Fehlschichten im letzten Jahr. Anita, 1. Gertrud, vorige Woche Dienstag. Angeblich ist der Bus ausgefallen.
Kann man den Arbeiterinnen in Alle meine Mädchen eine gewisse Laxheit vorwerfen, wird Konrad Wolf in Der geteilte Himmel 1964 grundsätzlicher. Der Filmemacher verhandelt hier unter anderem die Frage, wie man eine neue Gesellschaft aufbauen kann, wenn die, die sie aufbauen sollen, oft ausschließlich ihr eigenes Wohl und den eigenen Lohn im Blick haben. Da werden Menschen zu Fall gebracht, die sich engagieren, da murren Arbeiter wegen einer höheren Norm, weil sie lieber eine ruhige Kugel schieben.
Wer die Norm anrührt, dem brechen sie das Genick.
Diesen an sich Denkenden wird häufig ein Korrektiv gegenübergestellt. Jemand, der das große Ganze propagiert und die offizielle Parteilinie in den Film trägt. Im Sonnensucher aus dem Jahre 1958 demonstriert Konrad Wolf die gefährlichen Arbeitsbedingungen bei der Wismut und dem Abbau des Urans für die sowjetische Atomindustrie. Ein alter, seine Kollegen überzeugender und rhetorisch begabter Kommunist darf diese Arbeitsbedingungen rechtfertigen.
Du, die amerikanischen Atombomben wären längst explodiert, wenn die Sowjetunion nicht auch welche hätte. Deshalb sagen wir,
Uran, jede Stunde Uran.
Dass die DDR ökonomisch nicht so dastand, wie es in ihren eigenen Zeitungen zu lesen war, ist allgemein bekannt. Es ist auch schon zu DDR-Zeiten ein offenes Geheimnis gewesen, dass die Presse da ihre eigene Realität pflegte. Die, die um dieses Geheimnis freilich nicht wussten, die hätten nur in die entsprechenden DEFA-Filme gucken müssen und ahnen können, wie die Wahrheit aussieht.
Thomas Hartmann über Arbeitergeschichten, wie sie bei der DEFA erzählt wurden. Und hier im MDR-Kulturspezial hören Sie gleich Wilhelm Bartsch mit seiner Begeisterung für Wolfgang Hilbigs Werk.
You belong among the wildflowers. You belong on a boat out at sea. Sail away, kill off the hours. You belong somewhere you feel free. Run away, find you a lover. Go away somewhere. Be your guide. You deserve.
Halle lebende Wilhelm Bartsch ist ein Dichter, der selbst bekannt wurde mit Gedichten, in denen klassische Versmaße mit Gegenwartsstoffen zusammenfinden. Und Wilhelm Bartsch pflegt auch als Erzähler einen Stil, der die Kenntnis verschiedenster literarischer Techniken verrät. Ein Stil, der es Bartsch erlaubt, Pathos und Witz und Geschichte und Gegenwart, Realismus und fantastischen Entwurf miteinander zu verknüpfen. Zuletzt erschienen von Wilhelm Bartsch der Roman Amerikas, der Gedichtband Gotische Knoten und als Nachwort zum Band 7 der Wolfgang Hilbig Werkausgabe der opulente Essay 9 Irrfahrten zu Hilbig. Wolfgang Hilbig ist dieses MDR-Kulturspezial gewidmet und nicht nur wegen dieses Textes lag es nahe, Wilhelm Bartsch zu diesem Autor zu befragen.
Ja, ich freue mich.
Sie haben 1986 Ihren ersten Gedichtband, Übungen im Joch, beim Berliner Aufbauverlag veröffentlicht. Haben Sie in dieser Zeit den Dichter Wolfgang Hilbig als einen Kollegen schon wahrgenommen?
Ich habe ihn selber persönlich erst 1987 getroffen, und zwar in Hanau, das erste Mal. Aber ich habe ihn natürlich nicht nur wahrgenommen, sondern er war für mich wesentlich in meiner Arbeit. Weil 1983 erschien ja schon sein Band Stimme, Stimme, sein einziger Gedichtband überhaupt, seine einzige selbstständige Publikation überhaupt in der DDR, erschien ja bei Reklam, ein schöner, schlichter Band, wo auch entscheidende Texte schon drin standen. Und es gab auch 1980 schon in Sinn und Form Gedichte von ihm. Also er war mir nicht nur bekannt, sondern er war ein entscheidender Wegweiser für mich selber. Also ich hatte ja, ich komme ja auch von der sächsischen Dichterschule her, also von den Älteren, von Karl Mickel, Heinz Tschechowski, Volker Braun und vor allen Dingen auch Sarah Kirsch, aber zuvor noch von Brecht und Villon. Und obwohl ich kein Schwarmgeist, sondern Einzelgänger bin, ordne ich mich doch in den Geisterreigen ein. Aber das Existenzialistische, was ich denn dazu bekam, das Individualistische, diese Hauptlinie, die ist durch Hilbig bei mir zustande gekommen. Und zwar vor allen Dingen durch sein Gedicht Die Episode, wo ein prächtiger Clown, nämlich ein Fasan, auf einem Kohlehaufen, in einem Kohlenkeller landet. Und dieses Gedicht hat mich praktisch, das war ein Blitz der Erkenntnis. Und in diese Richtung wollte ich dann auch.
Also stilprägend die Auseinandersetzung gewesen mit Hilbig für den Dichter Wilhelm Bartsch. Interessant. Existenzialistisch habe ich jetzt bei Ihnen oft gehört. Hilbigs
habe
Gedichte.
Habe ich einfach jetzt mal so gesagt.
Da gehen wir noch ein bisschen tiefer rein. Seine Gedichte werden ja oft auch als dunkel bezeichnet. Gibt es da eine Verwandtschaft zu diesem existenzialistisch? Er wird ja oft als Nachfahre der deutschen Romantik auch so deklariert. Was ist für Sie das entscheidende Merkmal der Lyrik?
Das stimmt ja auch alles. Er kommt ja auch, hat sich auch über ein Jahrzehnt lang mit Wallis, mit Heinrich von Ofterding auseinandergesetzt. Aber diese Vokabel, dass das etwas Dunkles sei, da kann ich immer nicht so ganz mitmachen. So dunkel ist diese Sache überhaupt gar nicht. Die Schlusszeilen von dem Gedicht Episode, wie es dort lautet, da glaubt das Subjekt des Gedichtes ja nicht mehr an den Untergang der Wahrnehmungen in der Finsternis. Und genau das ist auch mein Credo als Lyriker. Ich sehe eine zum Teil sehr finstere Welt und versuche ihr aber zu widerstehen. Und das geht nur, wenn man etwas dagegen setzt. Und das ist dann schon wieder hat was mit Licht zu tun. Und die deutsche Romantik ist eben nicht nur dunkel, sondern sie ist auch oft hell und auf ganz besondere Weise erleuchtet gewesen, besonders bei Novalis natürlich, ne?
Ja.
Und das ist das entscheidende Merkmal für Hilbigs Gedichte, wie ich es ja auch in meinem Essay zu ihm geschrieben habe. Es ist so ein, bei ihm waltet so ein, was mir so gefällt und was es so lebendig macht, so ein widerborstiges, reziprokes Gesetz, nenne ich das. Das waltet bei ihm und das beschreibe ich jetzt hier mal, weil ich das jetzt nicht mit habe, ich bin gerade im Urlaub, ich beschreibe es mal so, je dunkler bei ihm etwas ist, ne, also jetzt sind wir wieder bei dunkel, je dunkler etwas bei ihm ist, desto luzider, desto erleuchteter erscheint es manchmal. Und je ausgelaugter manchmal etwas erscheint, desto stärker ist es dann wiederum. Und je verworrener manches bei ihm erscheint, desto klarer ist es gleichzeitig. Und je hässlicher, umso schöner. Und das kann man
ein Touch Hölderlin
vorteilen, dieses ein bisschen auch das.
Das gilt ja auch, Herr Bartsch, für diese Existenz als schreibender Arbeiter, die ihm immer wieder untergejubelt wird. Ne? Dann, also so wird er immer wieder bezeichnet.
Haben Sie gut gesagt, ja.
Es ist, weil auf der einen Seite schreibt er natürlich geradezu manisch über diese Industrielandschaften von Thüringen und Sachsen und von seiner Arbeit als Heizer. Und dann hat er aber gleichzeitig auch die ideologischen Vorgaben der DDR gründlich unterlaufen. Und er weicht ab von dem, was die DDR-Kulturpolitik von einem wie ihm, vom schreibenden Arbeiter, als Abziehbild erwarten würde. Wie kam das? Was hat er sich erhofft? Wie hat er das gemacht?
Er war ein desillusionierter Mann. Er war von vornherein nicht ideologisierbar. Er zitierte öfters auch seinen Großvater, der immer sagte, wir sind immer die Dummen.
Würden Sie denn sagen, Herr Bartsch, war tatsächlich Hilbig jemand, den weniger die bürgerlichen Lebensmodelle interessiert haben, sondern eben doch mehr die der Außenseiter, die er womöglich auch aus seiner eigenen Familie gekannt hat?
Ja, er war natürlich überhaupt nicht an bürgerlichen Lebensmodellen interessiert, an einem vielleicht ruhigeren Leben in Familie durchaus schon, aber das war nicht seins und das strebte er auch nicht in Wirklichkeit an. Und ein Außenseiter oder ein Beschreiber von Außenseitern war er erst recht nicht. Er ist ein Mann des fünften Standes. Es ist ein Mann einer wachsenden Mehrheit auch weltweit. Es sind die unteren Millionen und Milliarden, die er beschreibt. Er ist die Stimme derer, die sonst keine Stimme haben. Das ist das Besondere an ihm. Und insofern ist er eher ein Zukunftsmodell als ein Auslaufmodell. Wolfgang Hilbig zu lesen bedeutet, dass man auch in die Zukunft blicken kann, die vielleicht nicht immer ganz schön ist.
Sagt der Dichter Wilhelm Bartsch über den Dichter Wolfgang Hilbig. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch.
Taylor Swift, every night inside the Oculus Rift, after Mr. and the Mrs. finished dinner and the dishes. And now the feature's definition is so much higher than it was last year. It's like the images have all become real. Someone's living my life for me out in the
jemand, der wenig Kompromisse macht, wenn es um seine Musik geht. Josh Tillman, Father John Misty nennt er sich, mit der Musik mit Total Entertainment Forever bei MDR Kultur. Sie hören unser Spezial zu Wolfgang Hilbig. Und vorhin haben wir ein Gedicht von ihm gehört, von Hilbig selbst, mit dem für ihn typischen sächsischen Zungenschlag vorgetragen und wollen jetzt noch einmal den Dichter zu Wort kommen lassen. Das Provisorium gilt den Hilbig-Kennern bis heute als der beste der drei Romane. Erschienen ist dieses Buch im Jahr 2000 und wir hören jetzt vorgelesen den Beginn.
Die erste Seite des Buches ist immer etwas irritierend und ich lasse die weg. Ich fange auf der zweiten Seite an. Ja. Nichts war geschehen. Der Nachmittag verhielt sich denkbar normal. Auf der breiten Gasse herrschte das alltägliche Gewühl der Konsumenten, in dem er ohne Aufsehen untertauchen konnte. Der Andrang war gerade jetzt, wenige Stunden vor dem Ende der Geschäftszeit, besonders stark. Es gab niemanden, der an dieser glänzenden Ladenzeile langsam ging. Alles eilte und eiferte und alles trug in den Gesichtern die Überzeugung zur Schau, der gerechtesten Sache der Welt zu dienen, dem Shopping. Unten am Rand der Querstraße zur breiten Gasse kamen die Taxis nicht zur Ruhe. Kaum hielt eins von ihnen an, wurden schon pralle Plastiksäcke auf die Rücksitze oder in den Kofferraum geworfen. Ein Wagen nach dem anderen füllte sich mit Kundschaft und einer nach dem anderen glitten sie davon, weich und spielerisch, den nachrückenden Autos Platz machend. Sie schnurrten auf das Weichbild der Stadt zu oder hinaus in die Außenbezirke, wo die Taxis wieder neue, noch unbefriedete Käufer einluden und vor die Fußgängerzone fuhren.
Und die Stimme. Es war natürlich unüberhörbar die des Dichters selbst. Wolfgang Hilbig mit einem Textauszug, das Provisorium bei MDR Kultur.
Qui laisse les traces dans le chaud la nuit de sueur amassée, ou qui prend sa place au matin maquillé dans nos yeux décolletés. Je sens la moiteur, c'est encore la rumeur, c'est encore la rumeur et le courant de l'air. Ou qui laisse les traces de larmes et de sel et de mots fabriqués, ou qui met à la place ses tambours hurlants à chaque instant. Je sens la moiteur, c'est encore la rumeur. C'est encore la rumeur et le courant de l'air. Oui, qui si vite efface comme une aube allongée où plus rien n'a l'air vrai. Qui si vite traverse, qui fait signe bleuté sur les tempes cognées. Je sens la moiteur, c'est encore la rumeur, c'est encore la rumeur et le courant ordinaire. Oui, qui laisse des traces dans le chaud la nuée de sueur amassée. Oui, qui prend sa place au matin maquillé dans nos yeux décolletés. Je sens la moiteur, c'est encore la rumeur, c'est encore la rumeur et le courant ordinaire. Je sens la moiteur, c'est encore la rumeur, c'est encore la rumeur et le courant ordinaire.
MDR Kultur mit dem Spezial. Der Dichter Wolfgang Hilbig gehört zu den wichtigsten Stimmen der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. Gerade hat der S. Fischer Verlag eine Hilbig-Werkausgabe abgeschlossen. Und mit der Wolfgang Hilbig Gesellschaft hält ein in Leipzig ansässiger Verein ebenfalls die Erinnerung an diesen Dichter wach. Und weil dieser Verein heute und jetzt in diesen Stunden zu einer großen Hilbig-Ehrung ins Literaturhaus Leipzig eingeladen hat, kann ich auch nicht direkt mit der Geschäftsführerin des Vereins sprechen, sondern wir haben schon vor ein paar Tagen aufgezeichnet mit Katrin Hanisch, Germanistin, Geschäftsführerin der Wolfgang-Hilbig-Gesellschaft und mit mir verbunden. Wann, aus welchen Impulsen heraus, Frau Hanisch, haben Sie die Gesellschaft gegründet?
Ja, das sind mehrere Impulse. Ein wichtiger Impuls war der Abriss des Geburtshauses von Wolfgang Hilbig in Meuselwitz 2005. Also Wolfgang Hilbig hat ja 38 Jahre in Meuselwitz gelebt und die Stadt, meistens M. spielt eine wichtige Rolle im Werk, und ein Geburtshaus ist ein Geburtshaus und der Abriss war schon recht traurig. Also die Wahrnehmung Hilbig soll ja auch ein bisschen hervorgehoben werden. Solche Gedanken liefen dann zusammen und dann dachte man, wenn man eine Plattform hat, also eine Gesellschaft, kann man vielleicht die Wahrnehmung so verbessern, dass solche Sachen wie der Abriss des Geburtshauses in so einer wichtigen Stadt, Hilbig war ja damals auch schon hatte viele Literaturpreise bekommen, war in viele Sprachen übersetzt und wir konnten das einfach so nicht verstehen. Und das ist ja nun schon so lange her und inzwischen steht in Meuselwitz von der Wolfgang-Hilbig-Gesellschaft kuratiert an dem Platz oder gegenüber des Platzes, wo früher das Geburtshaus war, ein Gedenkstein, ein Findling aus dem Braunkohletagebau. Die Stadt Meuselwitz kooperiert mit uns und anderen Partnern, was Veranstaltungen und so weiter betrifft. Aber es war doch ein wichtiger Impuls zu sagen, Meuselwitz und Leipzig gehören zusammen. Das ist der Lebensraum von Wolfgang Hilbig gewesen. Der ist in die Literatur eingegangen. Südraum von Leipzig, Tagebau. Meuselwitz gehörte zum Bezirk Leipzig. Und jetzt hat sich das alles sehr positiv entwickelt. Das war der Hauptimpuls.
Und wie ist das mit welchen Aktionen oder Veranstaltungen oder Publikationen haben Sie in den vergangenen Jahren an Wolfgang Hilbig erinnert?
Gegründet wurde die Wolfgang Hilbig Gesellschaft 2011. Und das sind ja nun auch 10 Jahre. Und in den 10 Jahren hat es über 50 Veranstaltungen in verschiedenen Städten gegeben. Viele in Leipzig, aber eben auch in Meuselwitz oder in Berlin. In Leipzig ist eine durchgehende Reihe im Literaturhaus für Wolfgang Hilbig lesen, Punkt, Punkt, Punkt. Und das sind dann immer 2 Schriftsteller, Kollegen, Kolleginnen, die eigene Texte vorstellen, die sie über Wolfgang Hilbig geschrieben haben und ihre Lieblingstexte von Wolfgang Hilbig. Da hatten wir zum Beispiel Thomas Rosenlöcher und Wilhelm Bartsch, Uwe Kolbe und André Schinkel. Eine andere Reihe ist das Werkstattgespräch der Übersetzerinnen und Übersetzer mit Übersetzerinnen und Übersetzern aus Italien, Serbien bisher. Die amerikanische Übersetzerin Isabel Kohl ist dabei gewesen. Und dann gibt es eben viele Veranstaltungen, die sich so dem, nicht nur dem Werk, sondern auch der Rezeption widmen. Zum Beispiel hatten wir eine Veranstaltung mit Steffen Schleiermacher, der die Musik zum Hörspiel Nachtgeschwister komponiert und vorgestellt hat. Oder Laufen am Neckar, die Geburtsstadt von Hölderlin, auch Partnerstadt von Meuselwitz, ist für uns ein wichtiger Veranstaltungsort. Und dort hatten wir auch eine Veranstaltung zu Hilbig, Hölderlin. Also das ist ein sehr breites Spektrum inzwischen geworden.
Hilbig ist ja doch ein Autor, der von vielen verehrt wird und doch im engeren Sinne kein Bestseller-Autor ist. Wer liest heute Wolfgang Hilbig, Frau Hanisch? Sind es vor allem die, die ihn schon vor 20 Jahren kannten oder kommt auch eine neue Leserschaft hinzu?
Ja, also als geschäftsführende Vorsitzende kann ich durchaus sagen, dass durch das Netzwerk der Wolfgang-Hilbig-Gesellschaft, das sich über die 10 Jahre gebildet hat und durch die Wahrnehmung unserer Gesellschaft wirklich viele neue Leser hinzukommen. Ich sehe, dass Leute, die so in den 1970er und 80er Jahren geboren sind, sich für Wolfgang Hilbig interessieren, Fragen stellen, der Gesellschaft beitreten. Und die Hilbig vor 20 Jahren kannten, sind natürlich auch dabei. Auffällig ist, dass sehr viele Leserinnen und Leser aus dem Ausland Hilbig lesen, weil es ja mittlerweile Hilbig in 20 Sprachen übersetzt ist. Und Anfragen zu Hilbig kommen viel aus den USA oder Italien, Frankreich. Und unser wichtigster Kooperationspartner ist die S. Fischer Stiftung, die ja die Lizenzen vergibt. Und daher haben wir einen sehr guten Eindruck und genauen Eindruck, wie bekannt Wolfgang Hilbig in anderen Ländern ist, wie viele Übersetzungen und wann erscheinen. Und da muss man sagen, das ist wirklich sehr auffällig, dass Hilbig im Ausland so populär ist, möchte man fast sagen. Ja.
Heute also gibt es einen großen Hilbig-Tag im Literaturhaus Leipzig und Sie haben auch dieses ganze Jahr zum Hilbig-Jahr ausgerufen. Was genau ist der Plan dafür?
Also heute ist die große Geburtstagsfeier, die quasi Herzstück des ganzen internationalen Wolfgang Hilbig-Jahres 2021 ist. Im Literaturhaus Leipzig um 11 Uhr hat die Stadt Leipzig eine Gedenktafel für Wolfgang Hilbig an seinem ehemaligen Wohnhaus in der Spitterstraße 19 enthüllt. Und dann die eigentliche Feier im Literaturhaus, ein lockeres Symposium mit sehr vielen Akteurinnen und Akteuren aus dem Literaturbetrieb, zum Beispiel Katja Lange-Müller, Ingo Schulze, Nachwuchsautoren, Nancy Hünger, Alexandro Bulut, Literaturkritiker wie Andreas Platthaus, Helmut Böttiger und viele andere widmen sich ganz speziellen Fragen, Hilbischs Zugehörigkeit zur Moderne, Hilbisch und die Frauen, die Weiber, so zieht sich das durch den ganzen Tag. Und dann gibt es eine Ausstellungseröffnung, Bilder vom Erzählen. Johannes Heisig hat Mischtechniken auf Papier gearbeitet zu Wolfgang Hilbisch, viel zu ich. Und also das Wolfgang Hilbisch-Jahr findet auch in europäischen Städten statt. Es gibt eine Veranstaltung im Oktober in Krakau, eine Tagung im Oktober in Turin. Und im nächsten Jahr wird das fortgesetzt mit mehreren Lesungen in Washington, Chicago und San Francisco. Das ist die internationale Ebene und flankiert wird das alles von verschiedenen Aktionen. Eine der wichtigsten ist die Wolfgang Hilbisch Gedichtpatenschaft, bei der Leserinnen und Leser die Patenschaft über ein Gedicht von Wolfgang Hilbisch übernehmen. Das ist dann wirklich das Gedicht dieser Person und sie bekommt einen Satz individualisierte Postkarten, kann sich das Motiv aussuchen, das Gedicht ja sowieso. Alles das, alle Veranstaltungen im Hilbischjahr und auch die Gedichtpatenschaft findet man auf der Jubiläumswebseite www.hilbisch-jahr-2021.de. Und dort sieht man dann auch andere weitere Aktionen in dem Jubiläumsjahr.
Katrin Hanisch, Germanistin und Geschäftsführerin der Wolfgang Hilbisch Gesellschaft in Leipzig im MDR Kulturgespräch. Und mit Musik von Eddie Reader endet dieses MDR Kulturspezial. Eine Stunde in der Redaktion von Jörg Schieke war das. Ich bin Ellen Schweder und sage danke, dass Sie dabei waren. Danke fürs Zuhören. Before I turn into a pumpkin, I'm nearly sick on the wall of death. But then you help me hard. Cigarettes on the ghost train. Someone else. I'm over it now. Yes, I'm over it now. I was falling in love, falling in love with love, but I'm over it now.
MDR Kultur. Das Radio.